Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ich habe am Montag mit Kühn gekuschelt. Das vielleicht mal als kleiner Einstieg. Ich bin also tiefenentspannt. Trotz Prognose, trotz Vorschau auf die Top 14 werde ich also hoffentlich meine Kur bewahren. Wir werden sehen, ob das klappt. Oskar, schöne Grüße nach Clermont. Falls nicht, du hattest vorhin schon einen Cowboy-Hut auf. Vielleicht kriegst du das denn ja im Zweifelsfall auch wieder eingefangen.
Ja, ich denke doch. Erstmal schöne Grüße nach Berlin. Ja, mir geht's gut. Ich habe Besuch da. Ja, heute auch den freien Tag gut verbringen können. Haben eine kleine Wanderung gemacht, bevor es dann ja noch zum Golf ging. Dementsprechend, ich bin in bester Verfassung, um ja die letzten beiden Trainingseinheiten vor unserem großen Saisondebüt entgegenzunehmen. Dementsprechend auch ich ganz entspannt, obwohl ich ohne Kühe auskommen musste.
Also ich muss schon sagen, es war eine Erfahrung. Also ich kann es durchaus empfehlen. Kühe sind erstaunlich bequeme Tiere, muss ich sagen. Es war schon echt nett. Ich würde ja jetzt einen Aurillac-Witz machen, aber ich glaube, die kommen später noch. Das schon mal vorwegzunehmen, wir haben ja neben der Vorschau auf die neue Top 14 Saison den ersten Spieltag der Pro Ligue und den zweiten Spieltag der National und natürlich alles, was unsere deutschen Nationalspieler in Frankreich so angestellt haben. Keine Überleitung mit den Kühen, aber bevor es darum geht, ein kleiner Blick auf die Super Sevens. Dort waren nämlich die Frauen das erste Mal dabei. Wie gesagt,
und Clermont hat gewonnen.
Ich möchte nochmal betonen, das ist keine Überleitung. Da gibt es keinen Zusammenhang. Es ist nur das Erste, was auf unserer Liste steht. Aber Grund zum Beschweren gibt es natürlich trotzdem. Die Frauen waren ja sehr, sehr gemischten
Gefühlen. Erstmal, Wetter war schlecht. Sehr Nein. schlecht. Hat geregnet wie aus Kübeln.
Ja.
Also kaum was gesehen.
Die Bilder vom Finale bei den Frauen waren ja wirklich, bei den Männern auch in aller Fairness, waren ja wirklich dantesque, wie man es in Frankreich so schön sagt. Das war sehr, sehr viel. Vielleicht kurz einmal vorweg, Sophie Feller als deutsche Repräsentantin hat für Lille einige Spiele gestartet, auch wenn Lille nur semi-erfolgreich war. In Fairness muss man sicherlich auch sagen, dass Lille nur teilgenommen hat, weil ihnen der französische Ligaverband Strafen angedroht hat, wenn sie es nicht tun. Begeistert von der Teilnahme war man nicht. Man beklagt natürlich die 10.000 Euro Reise- und Vorortkosten. Die Spielerinnen, die natürlich nicht professionell sind, müssten Urlaub nehmen für dieses Turnier, denn das Frauenturnier fing ja schon am Freitag an, das heißt Donnerstag Anreise, 2 Tage Urlaub. Fehlt natürlich irgendwie auch im Laufe der Saison. Die Saison dieses Jahr auch länger, mehr Spiele. Der Pool wurde ja verkleinert. Jetzt sind es, bin gar nicht sicher, ob es sind 10 Teams, das heißt 18 Spieltage im Vergleich zu den 10 davor. Ja doch, man kommt hin. Entsprechend natürlich wenig Begeisterung auf dieser Seite. Auf der anderen Seite eine für die Teams, die es im Fernsehen übertragene Halbfinale am Samstag geschafft haben, natürlich eine schöne Bühne für Sponsoren. Und natürlich eine sehr schöne Sache, dass man sich an die Ligue Nationale Rugby weiter angenähert hat. Das ist ja so ein bisschen der Plan oder die Hoffnung, dass die LNR auch die erste Liga der Frauen übernehmen könnte. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeiten dafür relativ gering sind. Warum sollte der französische Verband seinen Wettbewerb abgeben, wenn er nicht muss? Ne?
Aber gut. Aber ich finde es auf jeden Fall mal richtig, dass man das zusammenlegt, das ist längst überfällig in meinen Augen.
Ja.
Weil im Endeffekt Super Sevens sind jetzt sowieso nicht der. Ja, man kann jetzt nicht behaupten, boah, da ist so viel Action, also nicht, dass es da zu viel wird. Ja. Dementsprechend, es kann nicht schaden, es zieht auch ein anderes Publikum vielleicht an. Und längst überfällig, richtig so. Und ich, ja, es soll bitte so weitergemacht werden, wenn man mich fragt.
Ja, absolut. Absolut. Der Vollständigkeit halber noch die Ergebnisse. Clermont, du hast es schon gesagt. Also Asim Romagna hat gegen Bobigny im Finale bei den Frauen gewonnen und bei den Männern hat Monaco 17-12 gegen die Gastgebenden oder das Gastgeberteam aus Pau gewonnen. Eine kleine Info aus dem Dauerkartenthema. Bordeaux haben einen neuen Rekord aufgestellt mit fast 18.000 Dauerkarten. La Rochelle mit 15.000 Dauerkarten auch sehr solide dabei. Top-Team in der National Narbonne mit über 1000 Dauerkarten. Sehr, sehr viel mehr als die Konkurrenz, die teilweise bei 200, 300 sind. Genauso wie Nizza in der zweiten Liga mit 200 Dauerkarten. Das allerdings eine krasse Steigerung von den 50 Dauerkarten, die sie noch in der Vorsaison hatten. Also der Prodidue-Effekt zieht. Zwei Vertragsinfos noch. Caroline Drouin, Nationalspielerin, lange die gesetzte Ziehen bei den Französinnen, jetzt die letzten Jahre beim 7er-Programm gewesen, hat ihr heimisches Stade Rennes verlassen und wechselt zu Lyon. Und Nike hat seine Verträge im Rugby verlängert und wird Racing Toulon Toulouse bis 2031 ausstatten. Das sind ganz schöne Nachrichten. Ich finde, die großen Marken tun dem französischen Rugby echt gut.
Und ich meine, an der Stelle natürlich auch Adidas wieder Trikot-Ausrüster von der französischen Nationalmannschaft.
Ja, das stimmt. Auch ein sehr, sehr schönes Trikot. Schlicht, aber schön.
Boah, es sieht irgendwie so aus wie jedes Trikot. Aber ja, Geschmackssache.
Das stimmt, aber ich muss ganz offen sagen, Coq Sportif hat auf Club-Ebene sehr, sehr viele schöne Trikots gemacht. Auf Nationalebene haben sie mich ehrlicherweise nicht überzeugt. Muss ich auch vielleicht so sagen. Und meine Lieblingstrikots, mein Lieblingstrikot von der französischen Nationalmannschaft ist immer noch das Ensemble von 2012. In dem, das könnt ihr mal googeln, das ist ein sehr, sehr schönes Trikot. Oder geht am besten direkt.
Welches Trikot hast du eigentlich heute an? Toulouse-Trikot, oder? Ich kann es nicht genau sehen.
Das ist natürlich Narbonne.
Ah, es soll orange sein, also?
Ja, genau. Es ist ein, okay. Auch ein Adidas-Trikot tatsächlich. Aber ist einfach nur schwarz mit den orangenen Streifen. Damals, als sie die Streifen noch nach vorne über die Schultern gelegt hatten. Das muss von der, ich will nicht lügen, 2015-16er Saison sein. 2014-15er Saison, eins von beidem. Also hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, und vielleicht eine Sache noch, oder zwei Sachen aus Bordeaux. Vielleicht erstmal angefangen mit den Frauen. Die Girondins, abgestiegen in die vierte Liga, der Fußballverein, wo spielen aktuell, nachdem sie auch aus ihrem großen Stadion rausgeworfen wurden, im selben Stadion wie die Lyon, die aktuellen französischen Meisterinnen vom Stade Bordelais, die natürlich auch noch eine Herrenabteilung haben und eine Fußballabteilung und sehr viele andere Breitensportabteilungen. Und es könnte dann jetzt sein, dass oder es ist sehr wahrscheinlich, dass über kurz oder lang die französischen Meisterinnen aus ihrem Stadion rausgeschmissen werden. Das wäre natürlich eine sehr, sehr unschöne Entwicklung. Die Frage ist, ob es die Annäherung, die ohnehin schon oder enge Bindung zum Herrenverein, zu Union Bordeaux-Bègles, noch ein bisschen weiter vorantreibt. Dort müssten sie sich allerdings auf, andere Sitten einstellen, denn UBB hat jetzt angefangen, zufällige Kokainkontrollen bei den eigenen Spielern zu machen, sind damit das harte Ende des französischen Spektrums. Auf der anderen Seite hat Toulon ja jetzt angefangen, die Raucherräume zu schließen. Und das harte Ende ist dann jetzt Bordeaux mit Kokainkontrollen. Vielleicht lassen. Also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Wir wissen.
Ich glaube, wir wissen alle von Skandalen.
Ja.
Und ist natürlich immer ein ernstes Thema, gerade so als Sportler, weil ich glaube, jeder Sportler, der sagt, ja, sowas gibt es nicht, der macht sich ein bisschen unehrlich. Ich glaube, das ist natürlich etwas, was es jetzt nicht nur im Rugby gibt, es gibt sicherlich auch in anderen Sportarten. Aber dass man was dagegen macht. Ja, das ist natürlich das Richtige. Es bleibt natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir beide kommen aus Berlin so. Ich glaube, wenn gerade im Rugby, wenn man dann vielleicht ja doch ja einfach eine Person des öffentlichen Lebens ja auch am Ende des Tages ist, dann muss man da auch hart durchgreifen, wenn es einfach zu solchen, zu solchen Verstößen kommt. Dementsprechend ist es, ich halte das für absolut in Ordnung.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem französischen Arbeitsrecht irgendwie ist, aber ich hätte damit kein Problem.
Es war in Fairness auch keine allzu schöne Frage, die ich da einfach von geschossen habe. Man kann an der Stelle einmal noch kurz erwähnen, dass einer der bekannten Kokain-Menschen, wenn man das so formulieren kann, Oscar Gigou, der ja zusammen mit Hugo Radu bis jetzt in argentinischer U-Haft war, beziehungsweise Hausarrest, wohl jetzt die beiden nach Frankreich zurückkommen werden. Weniger ein Freispruch als eine Nichtweiterverfolgung der Vorwürfe. Die Berichterstattung war nicht allzu schön. Das Opfer hat nach Angaben argentinischer Medien zwei Suizidversuche unternommen, einmal zu Hause und einmal im Krankenhaus. Möchte ich jetzt auch nicht weiter kommentieren. Einfach, weil mir da juristischen Fachkenntnisse fehlen, aber das vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Oscar Giroud, erinnert euch vielleicht, Anfang letzter Saison aufgrund eines positiven Dopingtests des Kokainkonsums überführt. Zwei Tage vor einem Spiel, dann 3 Monate gesperrt, glaube ich, oder 6 vielleicht sogar.
Ich glaube 3.
Ja. War ja auch eine Meldung von Media Olympique, ob das als Strafe vielleicht zu milde gewesen sei. Wenn man härter hätte walten lassen, dann wäre er ja gar nicht, hätte sich in der Liga nicht beweisen können und dann hätte er auch nicht, wäre er auch nicht nach Argentinien mitgeflogen. Was auch eine sehr merkwürdige Argumentationskette ist, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Apropos komische Argumentationsketten, ich bin mir sicher, in der Top 14 wird es dieses Jahr einige davon geben. Und fangen wir vielleicht, wir haben uns überlegt, wir haben viel Programm heute.
Das ist voller Tag, ja.
Dass wir das in der Top 14 diesmal ein wenig anders machen, allein schon, weil die Top 14 eine so unberechenbare Liga ist. Gerade für mich, der ja nur kein Mathematiker ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Von daher haben wir uns 4 Kategorien ausgedacht, in die wir einfach Teams einsortieren und würden uns da ein bisschen langhangeln. Und wir fangen an mit der Überraschung der Saison. Oscar, wen hast du da gesetzt?
Ja, also ich muss natürlich irgendwie auch meinen Verein hier repräsentieren. Es ist jetzt weniger eine Überraschung, aber meine Überraschungen sind glaube ich 4. Ganz einfach, weil Clermont ein Verein ist, der sich, ich glaube, die letzten 3 Jahre nicht qualifiziert hat für die Top 6. Dementsprechend, ja, natürlich aber die auch diese Geschichte hat und eigentlich ein Club ist, der sich qualifizieren muss, der oben mitspielen muss. Vielleicht aber auch von einigen schon abgeschrieben ist. Und ich glaube, ja, die Saison haben wir da so einiges offen. Letztes Jahr war es ja um einen Punkt, ja, die Qualifikation, die Top 6 verpasst, weil man eben unter anderem 3 Spiele zu Hause verloren hat. Und du hast es gerade schon rechnerisch angesprochen. Eigentlich ist die Qualifikation in der Top 14 relativ einfach zu errechnen. Du musst all deine Heimspiele gewinnen und 2 Auswärtsspiele. Ja, und dann natürlich noch ein paar Bonuspunkte, aber das ist so das Grobe. Und wenn du in die Top 4 willst, dann musst du noch ein weiteres Auswärtsspiel gewinnen oder 2. Und ich glaube, das ist machbar für uns. Und ich glaube, wir haben einen guten Kader, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Und ja, ich glaube, das ist alles möglich. Und ja, wenn ich es nicht glauben würde, wäre natürlich auch irgendwas schiefgelaufen. Aber ja, ich bin davon überzeugt und habe auch keine Angst, das so zu sagen.
Das solltest du auch nicht. Ich glaube, Clermont ist sicherlich keine schlechte Wahl. Persönlich würde ich tatsächlich zu Po tendieren.
Werden wir mal sehen am Wochenende.
Ja, es ist ja gleich der erste Härtetest. Mal sehen, ob es ist wie bei Aurillac und Soyo und Golem, dass sie uns gleich am ersten Wochenende irgendwie der Lügen strafen oder Lügen strafen. Aber Po, muss ich sagen, letzte Saison haben sie offensichtlich schon gut gefallen und es war knapp, dass sie diese Top-Platzierung verpasst haben, sind am Ende ein bisschen eingeknickt. Ich finde, sie haben ihren Kader, sie haben nicht allzu viele Spieler verloren. Ich glaube, der einzige namhafte Abgang, der mir gerade einfällt, ist Guillaume Ducas, 2. Reihe. Aber ansonsten haben sie ihr Team gut zusammengehalten, punktuell verstärkt und ich finde, sie haben einen richtig guten Trainerstab. Sie haben eine große Kontinuität im Kader und abseits des Platzes. Sie haben jetzt nochmal eine Finanzspritze gekriegt, was vielleicht auch nochmal die Reisebedingungen verbessert. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, sie können überraschen. Auf der anderen Seite ist es für Po sicherlich auch einfach zu überraschen, weil die meisten Leute nicht allzu viel von ihnen erwarten. Bayonne, Perpignan, meine, zu Bayonne kommen wir noch, aber Perpignan haben eine gigantische Erwartungshaltung von ihren Fans, wenn die nicht Meister werden, gefühlt jedes Jahr. Perpignan und Bayonne haben riesige Erwartungshaltungen. Bayonne wegen der großen Namen, unter anderem Manu Lange, die sich verpflichtet haben. Perpignan, weil es so ein populärer Verein ist, aus dem Selbstverständnis halt auch einfach die Geschichte, die da verpflichtet. Und ich glaube, dem können sie nicht gerecht werden. Und da niemand was von Po erwartet, ist jeder Sieg eine Überraschung. Ne? Für mich daher Po vielleicht ein Kandidat für die Top 8. Eine Champions Cup Qualifikation wäre schon eine große positive Überraschung.
Ja, Punkte fühle ich, sage ich mal so. Kommen wir zu den Enttäuschungen. Du hast es ja schon angesprochen mit Bayonne und ich sehe es ähnlich wie du. Bayonne nicht eine Enttäuschung, weil es ein schlechtes Team ist. Es ist eine super Mannschaft mit einem super Publikum in einer super Stadt. Aber diese großen Namen, die man verpflichtet hat, die verpflichten einen gewissermaßen auch zu großen Erfolgen. Und ich glaube, manchmal im Rugby haben große Namen nichts mit großen Erfolgen zu tun. Oder zumindest nicht zwangsläufig. Ich erinnere an Ganilau Mbappé in Paris, der nach einem Jahr wieder weg war und in Japan. Und ich glaube, dass es den einen oder anderen Fan einfach enttäuschen könnte, wenn es dann nicht vielleicht ein Top 4, eine Top 2 Platzierung wird, sondern nur eine Champions Cup Qualifikation oder so etwas. Dementsprechend ist es für mich also einfach dieses Enttäuschungspotenzial, weil man einfach mit großen Namen große Erfolge verbindet. Es aber gerade im französischen Rugby viele Beispiele gibt, die ja das widerlegen. Das war so ein bisschen meine Herangehensweise.
Ja. Finde ich, also Bayonne ist definitiv auch ein Kandidat, den ich da sehe. Ich glaube, Bayonne hat das Potenzial sehr zu enttäuschend zu sein. Einfach, es ist ein sympathischer Verein.
Ist ja auch immer relativ, so wie man Enttäuschung zählt, ne?
Ja. Sag ich mal. Vielleicht auch eine gute Überleitung, denn auch wenn wir bei den Farben bleiben, Himmel, Blau und Weiß, wechseln wir doch einmal die geografische Lage und meine Enttäuschung ist, oder meine erwartete Enttäuschung ist Racine. Jetzt kann man natürlich sagen, letzte Saison war schon enttäuschend und das stimmt sicherlich auch, aber ich glaube, dieses Jahr könnte nochmal ein Ticken schwerer werden. Siakoulisi ist für den Moment noch da, wer weiß, ob man das in der nächsten Folge auch noch sagt, aber sie haben mit Owen Farrell sehr großen, namhaften Ersatz geholt. Sie haben den ein oder anderen namhaften Spieler noch geholt und verpflichtet und mussten dafür aber auch ihre Kadertiefe richtig bluten lassen. Und wir wissen es alle, wir sagen es jedes Jahr, die Top 14 ist ein Marathon. Eine physisch sehr harte Liga und ich glaube,
ich würde fast so weit gehen, sagen, es ist die härteste Liga der Welt. Also ich kenne keine Liga sportartübergreifend, die länger und die körperlich härter ist. Klar, Premiership und englische Wochen im Fußball, aber diese Körperlichkeit im Rugby ist halt immer was ganz anderes. Ja. Wenn wir jetzt, man muss überlegen, wir spielen jetzt mit Testspielen, ich glaube 11 Spiele hintereinander. 11 Spiele ohne Pause, jedes Wochenende, jedes Wochenende, jedes Wochenende. Das ist verrückt.
Und die fehlende Kadertiefe wird sich bezahlt machen in Auswärtsspielen. Wird sich bezahlt machen in den ersten 4 Heimspielen, die sie in einem viertklassigen Fußballstadion spielen werden. Für 45 Euro das Ticket übrigens. Also absoluter Wahnsinn, was sie da aufrufen. Für ein Stadion mit Laufbahn noch dazu. Also ist, ja, Entschuldigung. Ich hab versprochen, ich bin entspannt.
Denk an die Kühe.
Erstaunlich bequeme Tiere. Racing für mich, aufgrund der Namen, die sie verpflichtet haben, aufgrund des Selbstanspruches, müssten sie ein Halbfinalteam sein. Ich sehe jetzt schon, dass der Lancaster-Konflikt mit dem eigenen Sohn ist jetzt schon ein großes Thema und die Saison hat noch nicht mal angefangen. Ich glaube, da lastet einfach sehr viel Druck auf einem Team, das nicht die Tiefe oder nicht die Breite hat, um die Saison 100%ig zu spielen. Von daher, Racing, wenn sie nicht die Top 4 schaffen, ist es eine Enttäuschung und ich glaube, sie werden enttäuschen.
Ja, also gerade den Punkt mit dem Sohn, vielleicht für Leute, die nicht eingeweiht sind, er hat ja seinen eigenen Sohn, der auch Verbinder spielt, verpflichtet und zwar aus der zweiten englischen Liga. Was natürlich den ein oder anderen Fragezeichen provoziert hat, weil A, natürlich ist kein GIF-Spieler, ist halt ein Non-GIF. In der Regel sind das eben die Spieler, die besonders herausragend sind, die eine Mannschaft besonders besser machen. Du hast dann sozusagen zwei Non-Jiffs mit Owen Farrell und und seinem Sohn auf der Nummer 10. Und ja, er kommt eben auch aus der zweiten englischen Liga und das ist natürlich sowas, wo man, ja, was heißt Fragezeichen, aber das ist natürlich, kann Verwirrung stiften, sage ich mal so.
Ja.
Wobei ich ihn, muss ich auch ehrlicherweise sagen, gegen Brief im Testspiel fand ich ihn wirklich gut. Also hat auf jeden Fall einen stabilen Huf gehabt. Und ja, ich glaube, man sollte ihm immerhin mal eine Chance geben.
Dazu kommt, dass ein
Gerade wir als Herthaner kennen uns ja aus mit Trainern, die ihre Söhne aufs Spielfeld packen. Also schon ja
Ja,
schließlich mal drei auf dem Platz.
das stimmt. Aber in Fairness, die sind auch Nationalspieler. Wollte man ja auch dazu
Ja.
sagen. Ja, dazu kommt vielleicht noch Nolan Le Garec, der schon in La Rochelle unterschrieben hat, der vielleicht auch, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr hundertprozentig bei seinem Verein ist. Als Schlüsselspieler vielleicht.
Ja. Ja, wobei, ich glaube, zwei Sachen. Erstens natürlich dieses 9er Karussell, super interessant. Aber das Zweite ist, ich glaube, die Spiele sind so wichtig, dass irgendjemand nicht 100% gibt. Weil es ist so wichtig. Also, es sind so viele Kameras und alles ist so. Also, auch Nolan Le Garec, der ja sich für die Nationalmannschaft empfehlen möchte. Es ist zu wichtig. Aber auf der anderen Seite, was interessant war, was du gesagt hast, ist dieses 9er Karussell. Wir merken eben, dass Nummer 9, die GIFs sind und jung sind, extremst gesucht sind. Jetzt Le Garec in La Rochelle unterschrieben. Baptiste Couillou in Lyon, glaube ich, bis 2030 verlängert.
Der längste Vertrag, der bis jetzt im französischen Rugby ausgehändigt wurde.
Und auf der anderen Seite hast du eben den Léo Carbonneau. Baptiste Junot natürlich bei uns in Clermont, war auch noch ein Vertrag einige Jahre. Und du hast eben Léo Carbonneau, der 2026 sein Vertrag ist vorbei, aber weil er eben noch aktuell, glaube ich, unter einem Jugendspielervertrag ist, ist er vergleichsweise günstig zu haben. Und man liest ja allerhand Artikel, dass irgendwie Toulouse, nee, Perpignan war es mal, hat er abgelehnt. Racing wollte ihn sogar schon zu dieser Saison haben, hat er abgelehnt. Stade Français möchte ihn. Und ja, auf einmal ist er Captain im Brief. Also, wir kommen sicherlich noch nachher dazu. Aber das Ringen um junge Neuner, die GIFs sind, das ist auf jeden Fall gegeben. Ich weiß nicht, wie du das einordnest. Und ob
Ja,
wir Leo Carbonneau noch einen Brief sehen nächste Saison. Wieder.
ich finde es spannend, also ich meine, es gibt ja aktuell einige Karussells, die sich drehen, also 9er und 10er vor allem sind ja im Moment wirklich so die beiden großen Themen. Und da ist jetzt mit Nolan Le Garec der erste Dominostein gefallen. Ich bin mir sicher, da kommt jetzt aktuell viel ins Rollen. Und bin sehr gespannt. Ich meine, bin mir nicht sicher, ob ich es heute richtig gesehen habe, dass Baptiste Jeannot bei euch auch Kapitän ist. Habe ich das richtig gesehen? Oder ist. Ja. Also, man muss ja auch in Fairness sagen, dass das französische Neuner als Spielmacher eine lange Tradition haben. Das ist ja traditionell die eine Position, die in Frankreich immer gut besetzt war. Also wirklich immer. Und da bin
Doppelt
ich.
und dreifach.
Ich bin sehr gespannt. Ich meine, ich war sehr beeindruckt, dass. Was ich war eigentlich nicht überrascht, aber schon ein bisschen von der Länge beeindruckt, dass sie Baptiste Couillou in Lyon so einen langen Vertrag geben. Wie gesagt, der längste Vertrag, den Frankreich jemals ein Spieler gekriegt hat. In einem Sport, in dem sehr schnell eine Karriere vorbei sein kann. Der dann auch sehr lange von der Versicherung weiterbezahlt wird im Zweifelsfall. Aber ja, wir dürfen noch nicht vergessen, letzte Saison Top-Try-Scorer in der Top-14. Auch eine beeindruckende Leistung für einen Neuner. Sehr gespannt, da kommt aktuell viel ins Rollen und wenn sehen, wie es weitergeht. Persönlich warte ich darauf, dass das 10er-Karussell anfängt. Ich glaube, da wird es dann richtig interessant, weil da das natürlich eine Sache ist. Eine französische 10 ist ja aktuell sein Gewicht in Gold wert, vielleicht sogar in Diamanten. Und daher mal schauen, wie es da weitergeht.
Der erste Dominostein, wenn man sich die Zehen anguckt, wird sicherlich Jalibert sein. Wohin geht er? Und danach, dann geht es dann los mit dem Fallen. Aber bis er seine Entscheidung getroffen hat, denke ich, werden wir uns alle noch gedulden müssen. Das ist, glaube ich, relativ klar.
So ist noch. Ja, mal sehen. Ich bin. Kommen wir gleich noch zu Bordeaux. Vielleicht aber vorher eine Sache, die wir vielleicht oder wahrscheinlich ein bisschen schneller abhaken können. Absteiger. Ich glaube, wenn ich sage, wir sagen auf drei den gleichen Namen, werden wir beide wann sagen. Zumindest ist das für mich der und auch für die Trainer in Fairness in der traditionellen Trainerumfrage haben, glaube ich, von den 14 Teams 12 wann gesagt. Von daher eine Nennung
Was
für
haben die
Montpellier
anderen beiden
übrigens.
gesagt?
Wann war, also ich gehe mal davon aus, dass die einen, dass von den zwei Teams ein Team war, das nie gesagt hat, Wann steigt nicht ab, war sicherlich Jean-Noël Spitzer, also der Trainer von Wann. Und irgendjemand hat noch Montpellier gesagt. Was auch, ich meine, ich bin ja Optimist, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke, Wann ist schon die realistischere Einschätzung. Auch da alte Rekruten, Marco Vonipola, Charles Piotau, unter anderem sicherlich große Namen, sicherlich sehr gute Spieler, aber nicht mehr im besten Rugby-Alter. Weiß ich nicht, ob das wirklich über eine ganze Saison gut gehen kann. Ich glaube auch, dass ein bisschen die Breite fehlt. Ja, der Nachwuchs ist besser geworden, aber sicherlich noch nicht auf dem Niveau von der Liga-Konkurrenz. Daher würde ich davon ausgehen, dass Wann für mich die klaren Absteiger sind. Aber Daumen sind gedrückt für Montpellier.
Ja, ich halte mich da raus, einfach auch, weil Erik mein Kumpel ist. Ich das niemandem wünsche, ich bin schon mal abgestiegen, es ist einfach nur scheiße.
Ich habe nicht
eine harte Saison, ist eine lange Saison.
Also wünsche ich
mir nicht. Nee, aber.
Wann ist ein sympathischer Verein? Ich würde es ihnen sehr gönnen, dass sie oben bleiben, aber realistisch gesehen.
Ich gehe mit dir, aber ich wünsche es niemandem, um es mal so zu sagen. Und dann muss man sich ein bisschen vielleicht die Fakten angucken. Aber am Ende des Tages darf man der Liga keinen unterschätzen. Und ich glaube, wenn man heimstark ist, dann warum nicht? Dann kann man vielleicht was drehen, sagen wir mal so.
Apropos was drehen. Meisterschaft oder Meisterkandidaten. Ich persönlich, und ich weiß, es ist blanker Wahnsinn an dieser Stelle nicht Toulouse zu sagen, aber ich glaube Bordeaux kann seine Saison aus dem letzten Jahr ins Positive drehen und tatsächlich nochmal ins Finale kommen und im Finale einen Sieg einfahren. Ich glaube, die große Schwachstelle, nämlich auf der 10 mittelmäßig besetzt zu sein, haben sie mit Joey Carberry gut gelöst. Ich glaube, das ist ein Spieler, wo du sagst, sie müssen nicht darauf. Das ist ein Spiel, wo ein Mathieu Jalibert nicht angeschlagen im Finale nochmal spielen muss. Und ich glaube, ob Mathieu Jalibert wird sich nochmal richtig beweisen müssen. Allein schon, weil sein Vertrag ausläuft und er ein Millionengehalt ausgeschlagen hat. Und das wird er rechtfertigen müssen. Und ich glaube, da werden sich einige nochmal sehr, sehr reinhängen. Und ich glaube an einen besseren Ausgang für Bordeaux, die jetzt der Nummer 1 Rugby-Verein an der Atlantikküste sind. Und der Nummer 1 Sportverein in einer der kulturell relevantesten Städte Frankreichs.
Ich glaube. Bordeaux eigentlich ja bekannt für den Wein. Jetzt kommt immer noch ein Rugby-Verein dazu.
Ja, und Wein ist gut. Wein fanden sie nicht so doll, also vielleicht nicht nochmal ein Finale verlieren. Und ich glaube, das können sie.
Ja, warum nicht? Ich sehe es natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, jedes Team muss eigentlich antreten mit der Einstellung, Meister wollen, das ist schon das Ziel. So. Also egal, ob man jetzt ob man Aufsteiger ist oder Clermont, man muss eigentlich, glaube ich, in jedes Spiel mit der Einstellung gehen, das wollen wir schon gewinnen. Und ich glaube, mit der Konsequenz muss man natürlich auch sagen, Meister, das werden wir. Ja, das ist natürlich ein Traum. Und dieses Recht zu träumen muss man sich ja in gewisser Weise auch erarbeiten über eine Saison hinaus. Aber natürlich, alles andere wäre natürlich Quatsch. Clermont ist ein riesiger Verein. Der ist ein Verein, der alle Mittel hat, um was Großes zu schaffen. Also lass uns doch das versuchen. Und wie sagt man so schön, aim to the sun, fall to the moon oder so mäßig. Also erst meinte Fritz zu mir, mal gucken. Also
Ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen in jedem Fall. Die Hälfte meiner Trikots im Schrank sind gelb und blau, also ich würde lügen, wenn ich es mir nicht auch ein kleines bisschen wünschen würde. Nicht ganz so sehr wie ein Meistertitel für Narbonne, aber...
Ist noch ein bisschen weiter weg, glaube ich.
Ja, Drittligameister.
Mindestens noch 3 Jahre, glaube ich.
War letztes Jahr die Diskussion, also Drittligatitel hin oder her, aber die letzte nationale Meisterschaft war 74. Also auch ein Drittliga-Meisterschild wäre schon, glaube ich, für die meisten Fans eine ganze Menge wert. eine Sache, auf die sich vielleicht auch das ein oder andere Prodidö-Team hinarbeitet.
Eine Drittligameisterschaft oder eine Meisterschaft?
Drittligameisterschaft. Ich glaube, da haben wir den ein oder anderen Kandidaten. Aber vielleicht angefangen mit dem... Vielleicht, wir haben gesagt, das ist die Vorschau aufs Finale.
Pierre Bocon hat gesagt, das Finale, das Spiel war zu früh.
Das Spiel war viel zu früh. Es war sicherlich kein Rugby-Knaller. Spiel der Saison, das wäre sicherlich auch zu viel erwartet gewesen. Brive Oyonnax übrigens, das Spiel, über das wir reden, letzte Woche Donnerstag als Auftakt der neuen Zweitligasaison. 18-9 für dein ehemaliges Team. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Sieg in der Höhe verdient oder hätte Oyonnax mehr verdient gehabt?
Ja, ich sag mal so, irgendwie erstens natürlich ein Spiel, was nicht wirklich einen aus der Couch gerissen hat, sagen wir mal so. Aber Brief, so wie sie eigentlich auch schon letzte Saison waren, im Sturm sehr, sehr stark, sehr dominant, haben Oyonnax ja wirklich alt aussehen lassen im Gedränge und im Maul. Das muss man wirklich so sagen. Und von Oyonnax kam eigentlich offensiv nicht viel. Also Brief hat auch schon gut verteidigt, wobei auch von der Hintermannschaft von Brief jetzt nicht, wurden jetzt keine Wunder gespielt. Aber es war eben so ein sehr solides Stürmerspiel und da fängt eben Rugby an. Rugby wird vorne angefangen zu spielen und dann legt man hinten vielleicht mal einen Versuch, aber du musst eben die Standards können. Das ist am Ende des Tages die Realität in der Prodede. Und ich glaube, es war ein unspektakulärer Sieg. Und hat mich natürlich sehr gefreut für die Jungs, denn ist zumindest mal ein guter Start in die Saison.
Ja, absolut. Weniger gut der Start in die Saison für Aurillac. 24-31 gegen Swaziland, die doch dazu einen Offensivbonus geholt haben. Das genaue Gegenteil von dem, was wir in unserer Vorschau prophezeit hatten. Aurillac als heimstarkes Team, die zu Hause alles gewinnen, und Swaziland als potenzielles oder als Team am Abstiegskampf, was natürlich immer noch eintreten kann. Aber direkt ein sehr solider Sieg für die Mann in Lila. War in der Form sicherlich nicht erwartet.
Sagt man nicht irgendwie, die Ausnahme bestätigt die Regel?
Ja,
stimmt. Ja. Ich weiß nicht, Aurillac vielleicht immer noch im Freudeskoma von wir haben Montpellier geschlagen. Dass man auch noch zu Hause so verliert. Und ja, deutlich ist natürlich schon überraschend, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja. Ja. Aber gut, es sei gegönnt. In der letzten Saison haben sie ja, glaube ich, sogar 2 Auswärtssiege geholt. Oder vielleicht sogar 3. Also wer weiß, was passiert. Ja, ist was passiert mit 3000 Leuten. Der Auftakt in jedem Fall sehr, sehr gut besucht für Aurillac-Verhältnisse. So viele Menschen wohnen im Dorf fast gar nicht. Echt hohen Recht. In jedem Fall Biarritz mit 23-21 gewonnen gegen Valence-Romont. Menzel als deutscher Nationalspieler in der 64. Minute eingewechselt. Auch der Zeitpunkt, in dem Valence nochmal gut rangekommen ist auf dieses 21-23 Biarritz. Am Ende nochmal etwas überraschend nach einer Gasse auf der nicht ganz 5 Meter Linie von Valence nochmal einige Phasen gespielt und dann 15 Meter, also 5 bis 10 Meter vor der Linie von Valence mit der Sirene den Ball ins Ausgekickt. Also gar kein Risiko gegangen. Insgesamt ein Ergebnis, mit dem beide Seiten leben können?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal natürlich gelungener Einstand für Boris, sein erstes Spiel als Profitrainer direkt gewonnen. Was ich auch lustig fand, er hat seinen gesamten Staff von der U21 aus Paris mitgenommen. Rémi Bonfils, ehemaliger Hakler von Stade Français, hat auch ein Spiel für die französische Nationalmannschaft gemacht. Sogar den Fitnesstrainer hat er mitgenommen. Also wirklich ja eigentlich ein super unerfahrener Staff, möchte man sagen. Und ich glaube, ey, wenn man dann das erste Heimspiel gewinnt, auch wenn es eine zweite Partie ist, ja, dann ist man doch eigentlich happy. Und ja. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen, wird sich schon gefreut haben.
Ja. Also war ein schöner Einschlag. War auch ein volles Stadion, war, glaube ich, eine schöne Angelegenheit. Dax hat 24-12 gegen Montauban gewonnen. Maxime Oltmann hat auf der 11 durchgespielt. Sicherlich kein Spiel, das in die Annalen des französischen Rugbys eingehen würde. Ein solider Sieg, ein souveräner Sieg. Montauban ein bisschen hinter den eigenen Möglichkeiten hinterhergeblieben. Und Dax mit einem soliden Auftaktsieg. Mal schauen.
Ja. Ja, deutliches Ergebnis. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, Oltmann hat gespielt, durchgespielt.
Ja.
Mega. Ja. Auch für deutsche Fans. Er kann zwar kein Deutsch, aber im Herzen natürlich halt auch irgendwie ein bisschen Rugby Deutschland.
Ich glaube, es gibt immer noch genug Spieler in der Pro D2, für die deutsche Fans sein können. Naja, drei. Aber immerhin. Es hat sich ja nach oben verschoben, von daher kann man sich, glaube ich, nicht beschweren.
War ja bei 5 in der Pro D2 und 0 in der Top 14. Jetzt haben wir wenigstens eine 2, 3. Und die waren sogar bei 6 in der Pro D2. Wir hatten ja noch Hilsenbeck
letzte Saison. Ja, oh, siehst du, den habe ich sogar in meiner Auflistung vergessen. Das schauen wir gleich nochmal nach, aber ich bin nicht sicher, ob er gespielt hat. Das schauen wir gleich nach, wenn wir soweit sind. Aber in jedem Fall hat, Entschuldigung, Lokalrivale Mont-de-Marsan eine überraschende Niederlage kassiert. 16-18 zu Hause gegen Colomiers. Ja, auch das so ein kleines bisschen Lügenstrafen, wenn wir ehrlich sind.
Ich habe ja schon prophezeit, Colomiers wird es schwierig haben. Fahren sie nach Mont-de-Marsan, dann sowas. Dann gewinnen sie auch noch mit 16-18. Ja, mal wieder ein Beweis dafür, dass wir auch nicht mehr wissen als ihr. Und dass Sport eben Sport bleibt. Und ja, das ist ja das Tolle am Sport, dass wir die Ergebnisse eben nicht wissen. Sonst wäre es ja auch langweilig, ne?
Ja.
Aber gut, es war auch, für mich war es wieder so ein typisches Pro-Deux-Spiel. Es war stürmerlastig. Es war nicht so schnell. Es war physisch. Es war sicherlich anstrengend, aber nicht so schnell. Ja, im Endeffekt gewinnt dann Colomiers, man möchte sagen, verdient. Aber es ist natürlich ein herber Niederschlag für Mont-de-Marsan, weil deine Heimspiele mit, als ein Verein, der ja eigentlich auf die Top 6 abzielt, vielleicht sogar die Top 4, Top 2, ist das bitter. Du hast immer einen Punkt noch mitgenommen, ein kleines Tröstpünktchen, aber das wird nicht auch ausreichen, wenn man die Saison erfolgreich beenden möchte.
Ja, ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen müßig, am ersten Spieltag auf die Tabelle zu schauen, es bringt relativ wenig, aber ja, es sind natürlich schon diese Ergebnisse, die langfristig wehtun können. Sicherlich viele Schmerzen haben die Spieler von Nevers in das Spiel gegangen mit 12 verletzten Profispielern gegen Grenoble. Nach dem Spiel der Trainerstab sehr kritisch gegenüber der Auswahl an Testspielen oder vor allem auch der Menge an Testspielen. Unter anderem ja gegen euch.
Warum? Was war schlecht in unserem Testspiel?
Na, er sagt halt, dass er den Sinn nicht gesehen hat, warum man dieses Spiel spielt und vor allem in der Menge, was bringt das außer verletzte Spieler? Weiß ich auch nicht, dafür bin ich kein Trainer, aber die Tendenz
geht. Ja, aber er muss doch kein Testspiel spielen, oder? Er kann es doch auch einfach lassen, oder nicht? Da wird er nicht gezwungen, oder?
Das ist auch ein ökonomischer Grund dahinter, ist sozusagen, wir spielen zu Hause gegen Clermont, die traditionell mit vielen Fans reisen. Dann auch noch geografisch vergleichsweise nah sind. Ticketeinnahmen sind Ticketeinnahmen. Aber ich weiß es nicht. Du, ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch einfach eine Sache, die du in den Raum haust, wenn du dein Heimspielauftakt gegen einen direkten Konkurrenten eindeutig verloren hast.
2026 für diejenigen, die es nicht wissen. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen, ich hatte es ja schon so ein bisschen im Gefühl, dass da ein paar Jungs fehlen bei Nevers, weil ich sie einfach auf manchen Positionen dünn und auch nicht sonderlich qualitativ besetzt fand. Das ist gar nicht abwertend gemeint, aber gerade in so Testspielen, dann siehst du ja, wie tief ist der Kader, also wie viel Qualität kommt von der Bank, auch physisch gesehen. Also wie groß sind die Spieler. Das hat jetzt nicht viel mit Spielerqualität zu tun, aber wenn du Spieler A und B hast, die gleiche Technik in der Gasse haben, gleich gut springen, aber der eine ist halt 20 cm größer, ja, dann wird er dann wahrscheinlich den Ball bekommen. Und das ist mir auch schon aufgefallen, dass einfach so ein bisschen dieser physische Aspekt fehlt. Natürlich, wenn man auch 12 Verletzte hat, das macht es nicht besser. Ja. Weil dann schmeißt du dann Jungs rein aus deiner Jugend, die die Physis vielleicht noch nicht haben, die Erfahrung vielleicht noch nicht haben. Und das erklärt dann am Ende auch so ein Ergebnis.
Ja, eindeutiges. Also meine Grenoble-Form als Top-Team. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich fahre ja morgen los in Urlaub. Freitag das Topspiel zwischen Grenoble und Provence. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf.
Wie lange fährst du denn da Auto morgen? Ja,
da bist wir fahren erstmal nach Besançon. Das sind 10, 11 Stunden.
Wann wollten die denn los? Also wenn ihr um 21 Uhr da sein wollt.
Nee, das Spiel ist ja Freitag.
Achso, morgen ist Donnerstag, ne?
Genau, wir machen einen Zwischenstopp in Besançon und fahren dann weiter nach Grenoble, haben einen Tag in Grenoble, fahren dann die 3,5 Stunden nach Narbonne weiter. Da geht's dann, kommt das nächste Spiel und dann geht's gemütlich weiter an die Atlantikküste. Promi aber sehr darauf. Wird schön.
Bin sehr gespannt. Hoffentlich habt ihr gutes Wetter. Oder bringt gutes Wetter mit.
Provence Rugby kommen wir gleich noch zu, weiß ich, kann man darüber streiten, aber zumindest Grenoble haben wir zumindest an ihrem Auftakt sehr überzeugt. Ja. Und Sam Davis in Hochform, also ich glaube, das kann schon echt gut werden. Ein mittelmäßiges Spiel, aber ein zufriedenstellender Einstand in der Pro de Deux für Nizza, die aus ihrem Duell mit Bézier, was das Auftaktspiel am Freitag war, zumindest einen Defensivbonus mitgenommen haben, 9-13. Sicherlich zwiegespalten. Nizza hat nicht gut gespielt, Bézier hat auch überhaupt nicht gut gespielt. Aber zumindest ein Sieg für die Gäste aus Miro und ein Punkt für Nizza. Unterm Strich für beide Seiten sicherlich akzeptabel. Weniger akzeptabel das Spiel für Provence. 21-18 zwar gewonnen, nur Snowstadt in der 47. Minute ausgewechselt. Aber wenn wir ehrlich sind, war das von Provence Rugby schon echt mau.
Ja, was man sagen muss, und zwar eine Kartenflut, lange nicht mehr gesehen. Es fängt an mit einer roten Karte, die ich nicht recht einordnen konnte und war unglücklich oder dem ist eine Sicherung durchgebrannt. Denn im Maul, sage ich mal, es gibt eine Maul-Situation, der Spieler versucht sozusagen so durchzuschwimmen und an den Ball zu gelangen. Der Agent-Spieler, und dann kommt der Provence-Spieler an, nimmt ihn sozusagen hoch, möchte ihn aus dem Maul tragen, und währenddessen fällt dieser Spieler über einen anderen Spieler und wird deswegen sozusagen so hochgehoben, dass er volle Kanne auf dem Kopf, auf dem Nacken landet. Logische Konsequenz, natürlich eine rote Karte. Aber sah so ein bisschen unglücklich aus. Also ich glaub nicht, dass es gewollt war, weil wenn das gewollt gewesen wäre, mein lieber Scholli, du kriegst eine rote Karte, kriegst dann nochmal ein paar gelbe hinterher. Dass du das Spiel am Ende noch gewinnst, ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben nach dem Testspiel sind wir losgefahren und ich hatte dann gegen Toulon getestet, dann habe ich mein Handy rausgeholt, Kanal Plus angemacht, es war dann schon 10.15 Uhr oder sowas, also schon zweite Hälfte. Das habe ich dann auch nur gesehen und ich gucke dann, sehe da nur eine rote und zwei gelbe Karten gegen Provence. Eieiei. Aber sie haben es dann noch geholt in der letzten Minute und ich glaube, das ist eher enttäuschend für Agen, weil mehr Chance hast du nicht auswärts zu gewinnen gegen Provence. Also was soll denn noch passieren für dich, dass du dieses Spiel gewinnst?
Ja, absolut. Absolut. Und dazu kommt halt auch noch, also eine Indisziplin, Riesenfaktor bei Provence. Standardsituation fand ich sie auch nicht allzu gut. Also vor allem nicht für ein Team mit den Ansprüchen. Da wäre für Agen deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Aber das ist dann vielleicht auch so eine Sache, die im Nachhinein in Fairness angemerkt wurde, dass es ein Zeichen davon ist, was Provence im Vergleich zu vergangenen Jahren zu einem Top-Team macht. Vor 2 Jahren, 1,5 Jahren hätten sie so ein Spiel noch klar verloren. Und jetzt schaffen sie es eben doch, so ein Ding noch über die Zeit zu retten. Und das ist dann vielleicht auch das Zeichen von einem, Top-Team.
Typischer Arbeitssieg einfach. Also mit allem, was irgendwie geht, irgendwie noch diese 4 Punkte zu Hause zu behalten. Und besser geht's doch gar nicht.
Ja. Auch eine Sache, und da kommen wir jetzt zur National, zur dritten Liga, die Chambéry sagen wird, 29-26 gegen Massy gewonnen. Die erste Saisonspiel dann hätten ihr erstes Spiel ja gegen Jaka Greng gehabt, die natürlich ausgeschieden. Entsprechend, hatte Massy schon gespielt? Ich bin gar nicht sicher. Ist ja auch egal. Ich glaube, es war ihr erstes Spiel. Massy in jedem Fall nah genug dran, Defensivbonus geholt. Haben das Spiel auch spannend gemacht. Chambéry nach dem souveränen Auftaktsieg in Bourgoin. Ein bisschen mehr am Schwimmen, aber gewonnen ist gewonnen. Glaube ich, vollkommen neu. Überraschendes Ergebnis für mich oder die Überraschung vom Wochenende. Tarbes gewinnt 29-9 gegen Bourg-en-Bresse. Nachdem sie
zu Hause,
was in Tarbes immer nicht mal allzu viel heißt, aber ja, nachdem sie in Périgueux am Wochenende davor so untergegangen sind, jetzt so ein haushoher Sieg gegen Bourg-en-Bresse, die kein Top-Team sind, aber trotzdem, also das ist schon ein Statement, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Das ist schon mal eine Hausnummer. Albi gewinnt 23-16 gegen Narbonne.
Das ist die Enttäuschung des Wochenendes für dich?
Nö. Es ist ärgerlich, weil der Bonner Offensiv nicht allzu viel gerissen hat. Albi mit einer richtig guten Defensive. Trotz guter Versuche in der ersten Hälfte für Narbonne, die gelbe Karte gegen Albi richtig ausgenutzt haben, leider in der zweiten Halbzeit die eigene Disziplin zu spüren bekommen. Fand Albi klar besser, muss man so neidlos zugestehen.
Sagst du verdient verloren?
Verdient verloren, also das, ich glaube, da braucht man gar nicht groß streiten. Aber ich muss halt auch sagen, ich find's nicht tragisch. Du bist noch früh in der Saison. Narbonne sind sicherlich haushoher Titelfavorit, ne, nicht haushoher Titelfavorit, aber Titelfavorit. Und dann ist es vielleicht schon mal eine ganz gute frühe Ansage, dass sich das Team nicht zu Kopf steigen lässt, sondern vielleicht auch die Gelegenheit nutzt, jetzt zu sagen, okay, also wir haben offensichtlich noch einen weiten Weg vor uns.
Einige Work-Ons wurden definitiv identifiziert.
Ja. Ich muss trotzdem sagen, das, was mich positiv stimmt, Gasse und Gedränge waren nicht perfekt. Keine Frage. Aber sie waren auch im zweiten Spiel um Längen besser als im vergangenen Jahr. Und da kann man darauf aufbauen, das ist in Ordnung. Also man spürt einen klaren Fortschritt. Muss man sagen.
Für dich immer noch Favoriten auf den Aufstieg?
Ja. Naja, aufs Finale in jedem Fall. Aber man muss natürlich auch sagen, Albi haben ihren Auftakt gegen Carcassonne auch ohne Punkte beendet. Carcassonne haben 13-8 in Rouen verloren. Rouen deutlich besser in Form, als ich gedacht hätte. Zwei Siege jetzt schon. Knapper Sieg gegen Bourg-en-Bresse in der 80. Minute. Jetzt ein knapper Sieg gegen Top-Team Carcassonne. Muss also schon deutlich, trotz eines kompletten Kaderumbruchs, schon deutlich besser in Form, als zu erwarten gewesen wäre. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Also Rouen vielleicht auch ein Team, mit dem man deutlich mehr rechnen muss, als erwartet.
Ich habe mir das Spiel versucht anzuschauen. Sie hatten zugegebenermaßen harte Konkurrenz, denn zur gleichen Zeit haben eben auch die Springboks gegen Neuseeland gespielt. Es hat mich aber recht davon abgehalten, es zumindest mal zu versuchen. Nach der ersten Halbzeit aber habe ich gedacht, das kann nicht so weitergehen. Ich glaube, es war 6-3. Es war ein absolut langweiliges Spiel.
Ja.
Da haben mich die All Blacks noch ein kleines bisschen, ein wenig nur mehr überzeugt. Dementsprechend kann ich zum Spiel nicht wirklich viel sagen. Aber das alleinige Anschauen des Scores zeigt ja, was das für ein Spiel war. Ja, es war nicht Bombe, es war einfach nur langatmig. Muss auch sagen, die Jungs aus Carcassonne, ich hatte sie noch am Morgenabend an der Strippe, irgendwie über 12 Stunden im Bus gewesen,
ja.
Weit weg entfernt von perfekten Reiseverhältnissen. Ich glaube, nur noch schlimmer war es, als sie mal nach Massy mussten, zur Zeit der Bauernproteste. Ich glaube, da waren sie über 16 Stunden im Bus. Das muss die absolute Hölle gewesen sein. Ja, dementsprechend denke ich, das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung.
Ja, ja. Aufsteiger Marcon Bereuil mit der zweiten Niederlage nach der eindeutigen Niederlage in Nongon. Jetzt eine 18-33 Niederlage im Heimdebüt. Deutliche Verbesserung in der zweiten Hälfte. Solides Gedränge. Aber es fehlt so ein bisschen die Effizienz. Bourgoin hat jeden Fehler eiskalt ausgenutzt. Marcon Bereuil schafft es nicht wirklich aus ihren besuchenden ergegnerischen 22 mal Punkte mitzunehmen und trotz, wie gesagt, guter oder deutlich besserer zweiter Hälfte, da ist sicherlich noch ein langer Weg vor sich, aber nach nur 2 Spieltagen und ohne direkten Abstiegsplatz kann man dieses Team, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt sollte man sie nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, auch wenn Gegner oder Hauptkonkurrent im Nicht-Abstiegskampf Langon bis jetzt besser in Form zu sein scheinen. Trotz der Niederlage in Suresnes 34-24.
Auch deutlich verloren, muss man
auch so deutlich sagen. Verloren, aber im direkten Duell eben halt der eindeutige Sieg.
Und das Problem eben, einen wirklichen Abstiegskampf haben wir ja gar nicht. Also es geht ja nur darum, wer muss in die Relegation, die er dann wahrscheinlich eh gewinnt. Das ist einfach super schade für diese Liga, weil es so viel Spannung rausnimmt.
Wobei
ich
würde gar nicht sagen, dass die Relegation so eindeutig ist. Letztes Jahr war es eine relativ eindeutige Sache für Marcon Bereuil gegen Vienne, die eigentlich gar nicht so richtig Bock hatten, auch noch eine Saison in der dritten Liga. Von daher war das eine eindeutige Sache, aber Marc und Bereu konnten ihr Budget nicht wirklich aufstocken, haben ihren Kader nicht wirklich verbessert. Langon nur bedingt. Und wenn man sich anguckt, wie es in der vierten Liga, was da aktuell für Teams unterwegs sind, ob es nun Niort ist oder Nîmes.
Orléans,
Genève, Genf. Ich glaube, das ist gar nicht so eindeutig. Ich glaube, da ist wirklich viel, viel Luft und viel Spannung drin. Vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu National 2. Es sei denn, du möchtest jetzt noch das Ergebnis von Jacques Cagaren einwerfen.
Ach Quatsch, das können wir auch sparen.
Ja, ich meine, es war kein spannendes Spiel. Ne? Hauptsächlich, weil es nicht stattgefunden hat. Aber
kommen wir lieber zu unserem... Schwarzer Adler, ja. Florence Gignon, Himmer auf dem Feld. Und nicht nur auf dem Feld, sondern auch der Topspieler in der Midol. 52 Minuten hat er bekommen. Gar nicht so viel. Und trotzdem Topspieler geworden. Ich denke doch, dass das gar nicht so schlecht ist. Das lässt sich sehen. Vielleicht ja auch jemanden, den wir mal ein paar Ligen höher sehen würden. Ich würde mich zumindest freuen. Weil jetzt haben wir bestimmt schon zum 10. Mal erwähnt, dass er Topspieler wurde.
Ja, ich wollte gerade sagen, also letzte Saison war ja auch nach Anfangsschwierigkeiten gesetzt und eigentlich immer einer der besseren Spieler auf dem Feld. 9:33 übrigens das Endergebnis für Niort, die sehr von der aktuellen Situation profitieren, der Fußballverein ja sowieso schon in die Bedeutungslosigkeit, aus der zweiten Liga in die Bedeutungslosigkeit versetzt und jetzt nach Insolvenz aufgelöst. Mal schauen, ob da noch der ein oder andere Sponsor vielleicht doch noch sagt, naja, dann gehen wir halt zum Rugby und vielleicht kommt auch noch mal der ein oder andere freie Spieler für einen Abstecher rüber. Mal schauen. In jedem Fall solide Leistung von unserem Nationalspieler. Ein zweiter auch in Action, den ich vergessen habe, nämlich Chris Hesenbeck, der für Saint-Jean-de-Luz durchgespielt hat. 27:19 das Derby gewonnen gegen Moléon. Chris Hesenbeck mit 12 Punkten, Anteil davon 3 Erhöhungen, 2 Penalties. Solide Leistung, würde ich sagen. Und der letzte Spieler im Bunde, der letzte Nationalspieler Mathieu Ducot, hat für Lannemezan, deren Niederlage 35:5 in Anglais, nicht gespielt. Da muss man auch mal schauen, wie es weitergeht. Letzte Saison ja nicht unbedingt ein Spieler, der, sagen wir mal, Stammspieler war. Sicherlich auch lange verletzt, in aller Fairness, aber mal schauen. Ja, ansonsten, wie gesagt, von meiner Seite dann morgen früh Urlaubsaufbruch mit einigen Spielen, die geplant sind. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr Fragen, Hinweise, Reisetipps habt, dann schreibt gerne entweder auf Instagram an Bleu-Blanc Rugby Pod oder eine E-Mail an info@bleublancrugby.fr.de. Entschuldigung, macht der Gewohnheit. .de natürlich. Ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Und drück mir die Daumen für dieses Wochenende.
Auf Holz
ist geklopft. Damit ich dann die nächste Woche auch was Ordentliches berichten kann. Und ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Ja, dir einen schönen Urlaub. Wir hören ja voneinander. Wir sehen uns auch. Hm. Dementsprechend, was sag ich mal, bis bald, schönen Urlaub. Auch an euch, wie gesagt, schreibt uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und mit diesen Worten sage ich tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin, ciao.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.